Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst gemacht. Mein Name ist Christoph Köhling und ich freue mich, Sie heute auf eine ganz besondere Reise mitzunehmen. Von der Hektik des Alltags zu den ruhigen, aber kraftvollen Höhen der Alpen. Meine heutige Gesprächspartnerin Marlene Kellenreiter hat diesen Weg selber zurückgelegt. Sie ist Sennerin, handwerkliche Käserin, Workshopleiterin und Autorin. Mit ihrer Leidenschaft für die Käseherstellung und ihre Liebe zur Natur hat sie nicht nur ihr eigenes Leben grundlegend verändert, sondern inspiriert heute auch viele andere. Freuen Sie sich auf ein spannendes Gespräch zwischen Bergen und Käseglück. Liebe Marlene, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und über die Alm und Käse und alles andere zu sprechen.
Jetzt habe ich schon eine ganze Menge vorweggenommen, aber starten wir doch mal am Anfang. Du kommst ursprünglich aus der Kommunikationsbranche. Was hat dich bewegt, diesen Weg zu verlassen und auf die Alm zu gehen?
Ja, ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung, hatte aber tatsächlich schon als Jugendliche immer so dieses Gefühl in mir, entweder ich gehe irgendwann mal auf die Alm oder ich gehe nach New York. Aber irgendwie hatte in mir quasi das Bedürfnis nach einem intensiven Ort, der sehr charakteristisch und stark und einzigartig ist. Und die Sache mit der Alm, die habe ich mir dann so vor 10 Jahren zum ersten Mal genauer angesehen. Da war ich für 6 Wochen in der Schweiz auf einer Alm, wo ich einem Käser dort einfach mal zugearbeitet habe. Einfach um mal so für mich rauszufinden, ist denn das überhaupt ein Ort, wo ich mich tatsächlich wohlfühle und wo ich mir vorstellen kann, immer wieder hin zurückzukehren, um da temporär zu leben und zu arbeiten. Und das dort war wirklich so ein Initialerlebnis dann für mich, als ich da zum ersten Mal im Käsekeller stand und so ein Käseleib aus dem Regal zog und in der Hand hielt, dachte ich mir nur, oh, wie toll ist das denn bitte? Ich möchte ab sofort nie mehr wieder E-Mails schreiben oder Excel-Sheets ausfüllen oder irgend sowas. Ich hatte echt so Lust, einfach inmitten dieser Materie, in diesem Zusammenspiel aus Berg, Natur, Wiese, Tier, eben meine Rolle einzunehmen und dort dieses jahreszeitlich abhängige Produkt, das da entsteht, dafür verantwortlich zu zeichnen. Und ich hatte dann nur ein bisschen gebraucht, weil wie engagiert man sich sein Leben so, dass man jedes Jahr sich für 100 oder 120 Tage irgendwo hoch in die Berge hin verabschiedet? Ja, hatte aber einfach ganz klar so die Überzeugung in mir, dass das ist, was ich machen möchte und muss. Und ja, seit 5 Jahren bin ich jetzt in der glücklichen Lage, meiner Leidenschaft nachzugehen.
Ja, es ist total spannend. Also New York und die Alm, das ist natürlich schon krasser, könnte der Gegensatz, glaube ich, gar nicht sein. Aber wie hast du dich für die Alm entschieden? Also du hättest ja auch auf einer Skihütte zum Beispiel arbeiten können oder hättest mit Tieren irgendwas machen können, vielleicht in Afrika oder so. Wie ist so der Almgedanke gekommen bei dir?
Ich glaube, das war so eine große Sehnsucht nach unberührter Natur und Wildnis, wobei Alm ja eigentlich auch ein sehr kultivierter Raum ist. Also dadurch, dass dort Weidemanagement betrieben wird, ist es ja jetzt gar nicht so wild. Aber eine Alm ist trotzdem von einer sehr intensiven Wildheit umgeben im Sinne von da thronen diese aufgeschichteten Steinmassen. Oder was ich jetzt einfach immer wieder so krass erlebe auf der Alm, ist einfach diese massive Stille und Ruhe, die dort oben herrscht. Ich glaube, die ist so ganz einmalig nur dort zu finden. Ich sage immer, die Berge dröhnen vor Stille. Und diese massive Ruhe stellt für mich einfach so einen guten Background dar, um darin zu arbeiten, zu produzieren, zu kreieren, aber auch sich selbst wahrzunehmen und einfach zu sein.
Kann man das so ein bisschen als den Schlüsselmoment bezeichnen? Also diese Erfahrung, die du auf deinem ersten Almsommer gemacht hast, dass du gesagt hast, das hat mir so gut getan, ich muss das jetzt jedes Jahr machen oder zumindest ein paar Jahre lang jeden Sommer wieder zurückkehren?
Im ersten Almsommer, da war es nur gar nicht so sehr diese Stille, sondern mehr die Erfahrung, handwerklich zu arbeiten, Materie in der Hand zu haben. Also ich war halt davor primär in Büros, um meiner beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Und da hat man immer mit Dingen zu tun, die schwer in der Hand liegen und die riechen oder wo es speziell klingt. Also das ist ja nicht so ein sinnliches Event in den meisten Fällen. Und das, was wo ich gemerkt habe, wow, das ist ein ganz anderes Empfinden und Tun, wenn man so verbunden ist mit der Welt.
Mhm. Das würde mich natürlich auch interessieren, das Almleben, wie sieht das aus? Gibt es einen typischen Tagesablauf? Ist jeder Tag anders? Ist es vielleicht von Alm zu Alm unterschiedlich? Ich glaube, du warst jetzt auch auf unterschiedlichen Almen und nicht immer auf der gleichen. Ja, erzähl doch einfach mal von deinem typischen Tag, von deinem Arbeitsalltag dort.
Also meine Idee ist ja tatsächlich immer wieder auf neue Almen zu gehen, einfach um unterschiedliche Methoden, Arbeitsweisen, Käsen und dergleichen kennenzulernen. Jeder einzelne Almsommer an sich ist immer so ein kleines, dramaturgisch spannendes Ereignis. Zu Beginn ist so eine gespannte, aufgeregte Grundstimmung. Ne? Man bereitet irgendwie alles vor, man macht alles parat, man findet sich mal ein, man wartet auf die Gäste, sprich auf die Tiere, dass die dann eben auch auf die Alm hochkommen und der Betrieb dann so richtig losgeht. Der ist dann anfangs nochmal so ein bisschen holprig, weil ne, man ist hier neu, man muss sich erst einfinden, wie organisiere ich mich am besten, wie läuft der Tag ab, wie komme ich mit den anderen zurecht. Und dann nach so 3-4 Wochen entsteht dann plötzlich so ein Flow, wo es einfach läuft und wo man dann einfach seinem Tagwerk nachgeht, welches im gewissen Sinne von sehr meditativer Art ist, weil der Tagesablauf an und für sich immer sehr gleich getaktet ist. Ne? Also ich stehe zur selben Zeit auf, dann erwarten wir in der Käserei die gleichen Abläufe, am Nachmittag durch das Melken und dann abends durch das Abendessen fürs Team präparieren und so gibt es da eigentlich so eine Grundstruktur. Und ich werde dann oft gefragt, ob mir das nicht langweilig wird. Ich finde es dann aber so faszinierend, dass es sich eben nie gleich anfühlt, sondern dass halt jeder Tag so eine andere Charakteristik hat. Ganz stark geprägt, zum einen natürlich durch das Wetter, das die Arbeit und das Dasein ganz stark dominiert, zum anderen dadurch, dass halt dann tatsächlich immer wieder irgendwelche Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet, angefangen damit, dass halt Tiere verschwinden oder krank werden oder dass plötzlich ganz nette Wanderer dastehen und man mit denen den Nachmittag verplaudert oder dass ein Hubschrauber vorbeifliegt, weil der von der Nachbaralm eine Kuh holen muss oder irgend sowas. Also lauter so Kleinigkeiten, die dann nun mal so den Tag mit kleinen Ereignissen ganz speziell machen. Und zum Ende des Sommers hin wird man dann langsam so ein bisschen müde, ne? Weil man jetzt dann doch 100 Tage lang jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden ist und gearbeitet hat. Und dann ist auch mal wieder gut, wenn diese sehr schöne und sehr intensive Phase vorbei ist und wieder abgelöst wird von etwas anderem.
Ja, das klingt abenteuerlich. Also ich bin selber auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich kenne den Umgang mit den Tieren und ich vermisse es ein Stück weit. Ich wohne mittlerweile in einer Großstadt und ich vermisse die Natur, das Grün, aber vor allem auch den Umgang mit den Tieren. Also man ist doch anders sensibilisiert. Man schläft nachts leichter, weil man mit einem Ohr zuhört, ob vielleicht draußen was passiert. Gibt es eine Lektion oder einen Wert, den du in der Almsaison gelernt hast oder in den unterschiedlichen Saisons, irgendwas, was dir besonders wichtig geworden ist, was du mitgenommen hast in dein städtisches Leben?
Jetzt muss ich kurz nachdenken, ne?
Also vielleicht irgendein Wert, eine Routine?
Nee, eine Routine nicht. Das ist dann doch so zwei ganz separate Welten. Was ich natürlich mitgenommen habe halt auch hier in Wien immer mal wieder selbst Joghurt oder Frischkäse oder dergleichen mache. Aber ansonsten tauche ich da eigentlich immer nur ganz intensiv in die jeweilige Welt ein. Und also mir geht es tatsächlich ja immer so, wenn ich dann wieder zurück bin in der Stadt, dann erscheint mir so die Alm wie, als hätte ich sie geträumt oder dergleichen und ist sie eigentlich so ganz weg und gar nicht mehr greifbar und umgekehrt.
Aber vielleicht hat sich dadurch, dass du handwerklich Käse hergestellt hast, also wirklich Nahrungsmittel produziert hast, sich deine Sichtweise auf das Handwerk oder vielleicht Lebensmittelerzeugung ein bisschen umgestellt. Also hast du mehr den Blick für den Wert von Lebensmitteln entdeckt?
Ja, das auf alle Fälle. Und was ich jetzt auch mehr habe, Also ich habe immer schon relativ bewusst eingekauft, aber seitdem ich selbst in der Lebensmittelproduktion tätig bin, schaue ich da nochmal genauer. Ansonsten ging es mir vorher so, dass man zwar gute Lebensmittel kauft, aber nicht so das Gefühl hat, dass man die Menschen dahinter, die das herstellen, dass man auf die irgendwie Zugriff haben könnte oder in einen Austausch gehen kann oder da irgendwie genauer schauen und erleben kann. Wer sind denn die Personen, die da Tag für Tag im Einsatz sind und meine Lebensmittel herstellen? Seitdem ich es selbst mache, habe ich da nun mal tatsächlich einen ganz anderen Zugang, weil ich weiß, auch das sind Leute wie ich oder halt Menschen einfach, die ihrem Handwerk mit einer sehr großen Leidenschaft nachgehen. Und ich finde es da einfach ganz spannend, jetzt immer zu schauen, wer arbeitet da und warum und wie. Und das verleiht einem Lebensmittel ja ganz eine andere Wertigkeit und Bedeutung, als wenn man das nur als Materie betrachtet, die am Teller liegt und die man seinem Körper zuführt. Das ist ja so voll mit Geschichte. Das finde ich wahnsinnig schön.
Ja, spannend. Wenn du selber Käse herstellst, was begeistert dich da am meisten? Das Endergebnis, die Vielfalt, die du erschaffst, der Prozess, also wie du es gestaltest, dass du was erschaffen hast, oder was ist so das Spannendste?
Da finde ich tatsächlich, also die Alchemie, also die Verwandlung des Rohstoffes so faszinierend. Ne? Also ich starte ja mit meinem Milchkessel, in dem um die 500 Liter Milch schwimmen, und am Ende des Tages liegt dann der Käseleib oder liegen 25 Käseleibe auf der Presswanne. Also die Verwandlung der Materie von dem Flüssigen zu dem Festen ist für mich so magisch. Und die eigentliche Umwandlung beginnt dann ja im Käsekeller oder während der Reifezeit. Also ich habe da immer so das Gefühl, ich habe hier lauter kleine, unsichtbare Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Form von den Mikroorganismen, die in der Materie drin sind und die für die Verwandlung und die Ab- und Umbauprozesse, die im Käse dann ja stattfinden während der Reifezeit, verantwortlich sind, wodurch sich Textur, Geschmack, Farbe, all das ergeben. Und das finde ich auch nochmal ganz toll, und da habe ich immer noch so eine große Ehrfurcht davor, weil ich stoße diesen Prozess zwar an, aber dass dieser Weg dann tatsächlich gegangen wird und stattfindet, den man natürlich dann in der Käsepflege im Käsekeller auch noch begleitet, das ist immer noch ein großes Wunder für mich, und das finde ich so ganz faszinierend.
Du gibst auch Workshops, ich vermute außerhalb des Almsommers. Was erwartet deine Teilnehmerinnen in den Workshops? Was vermittelst du dort?
Die Idee dahinter war, den Leuten einen Zugang zum Rohstoff Milch zu ermöglichen. Ne? Milch ist was, das hat jeder von uns im Kühlschrank stehen, und man macht damit aber nicht viel mehr, außer da in Kaffee oder ins Müsli zu kippen. Man begreift es jetzt nicht als Rohstoff wie, sag mal, Mehl oder dergleichen, das man auch zu Hause stehen kann und das ja dazu da ist, um verwandelt zu werden. Und in den Kursen möchte ich einfach den TeilnehmerInnen zeigen, wie man denn aus Milch noch mehr machen kann und wie man da auch zu Hause in der eigenen Küche in einem 2- oder 4-Liter-Topf mit der Milch aus dem Supermarkt oder aber auch Rohmilch selbst Joghurt oder Frischkäse oder Camembert oder dergleichen herstellen kann. Es ist einem ja so nicht wirklich bewusst, wie das funktioniert. Ne? Das machen irgendwie die Leute in den Käsereien oder in den Molkereien, und da hat man keinen Zutritt dazu, und dahinter passiert, man weiß nicht genau, irgendwelche magischen Dinge, die man nicht versteht. Und in Wahrheit ist das Prinzip der Verwandlung von Milch zu Käse aber auch für jeden verständlich und nachvollziehbar und zu Hause in der eigenen Küche machbar. Und das ist einfach die Idee, das den Leuten zu zeigen, was denn da alles dahinter steckt und reinfließt, bis das Stück Käse morgens am Brot liegt.
Ja, du hast gerade gesagt, in der eigenen Küche Käse herstellen. Für mich war jetzt auch die Käseherstellung erstmal ein Brief mit 7 Siegeln, bevor ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das zu meinem neuen Hobby machen, viele Hobbys gehen damit einher, dass man sich viel anschaffen muss, und dann merkt man vielleicht, es ist doch nicht das Richtige für mich, und dann hat man sehr viel Gegenstände angehäuft, die dann in den Schränken liegen und irgendwie ein trauriges Dasein fristen. Du hast es gerade schon angeklungen, es gibt wohl auch Käsesorten, die man ganz einfach zu Hause herstellen kann, ohne sich groß mit Equipment zu versorgen.
Ja, das ist das Schöne an der Arbeit mit Milch zu Hause. Also man muss sich, um da mal zu starten, gar nichts kaufen. Also ich schwöre, Jeder und jede hat alles schon zu Hause im Schrank und in der Lade, weil man braucht außer Topf, Schneebesen und Schöpfkelle jetzt nichts Spezielles. Vielleicht nur ein Thermometer. Das hat vielleicht nicht jeder oder jede zu Hause. Aber ansonsten eben brauchst du überhaupt kein kompliziertes technisches Equipment, um selbst Käse herzustellen. Wenn man den Käse herstellt, der dann auch ein bisschen reifen soll, an dem Punkt wird es vielleicht mal kurz ein bisschen schwierig, weil nicht jeder einen Keller zu Hause hat mit 8 bis 13 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit. Aber auch da kann man sich behelfen. Ich wohne selbst in einer Dachgeschosswohnung und bin hier fern jedweder Käsekellerbedingungen, habe aber selbst hier eine Möglichkeit gefunden und auch das funktioniert.
Hast du vielleicht konkrete Tipps oder vielleicht ein Rezept, was du sagst, das bringe ich immer als erstes? Das ist ein super Einstiegskäse oder Frischkäse vielleicht.
Ja, da habe ich ein absolutes Lieblingsrezept. Das mache ich sowohl in den Kursen immer als erstes, als auch ich selbst mache das zu Hause sicher einmal in der Woche, weil es so schnell geht und weil ich das Ergebnis so heiß liebe. Es handelt sich dabei um eine Art Bratkäse oder auch Grillkäse, ähnlich wie Halloumi oder Panier. Und bei diesem Bratkäse braucht man tatsächlich nur normale Milch aus dem Supermarkt und dann benötigt man bloß Apfelessig oder auch einen anderen Essig oder Zitronensaft. Und außer der Milch zu erwärmen und dann den Essig oder den Zitronensaft beizugeben, gibt's nichts zu tun. Es entsteht dann sofort der Käsebruch, den man dann einfach abschöpft und abtropfen lässt und noch ein bisschen presst. Und schon hat man die flüssige, weiße Milch in einen kompakten, frischen, schnittfesten Käse verwandelt. Das geht in der Zubereitung einfach tatsächlich ratzfatz, ist also wirklich alltagskompatibel und ist in einer halben Stunde komplett fertig, wobei man selbst nur 5 Minuten daran arbeitet und der Rest Ruhezeit ist und Abtropfzeit ist. Und das finde ich einfach ja eine ganz faszinierende Möglichkeit, da mal selbst Käse zu machen, weil da die Verwandlung so schnell gelingt und weil man dann so krass den Unterschied merkt, was denn Frische ausmacht im Geschmacks- und bei Bratkäse dann auch im Kauerleben. Wenn man so ein Stück Bratkäse im Supermarkt kauft, ich weiß nicht, wie lange der da schon im Vakuum, im Kühlregal liegt, versus wenn ich mir den jetzt gerade hier am Herd im Topf selbst gezaubert habe und dann grille ich ihn schon oder brate ihn in der Pfanne im Öl raus, da merkt man einfach so, dass das jetzt ein frisches Produkt ist und das ist das Tollste an der Erfahrung, wenn man einen Bratkäse schnell macht.
Also ist dein Appell eigentlich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, legt los, Übung macht den Meister oder nach welchem Prinzip würdest du vorgehen?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, einfach loslegen. Natürlich alle Regeln und so immer beachten. Also bei Käse ist so Zeit und Temperatur und Hygiene und Sauberkeit sind so die maßgebenden Parameter, die zum Glück und zum guten Ergebnis führen. Und ansonsten sage ich immer, also natürlich mit Respekt an die Sache gehen, aber nicht mit zu viel, sondern einfach mal machen. Und ich habe dazu das tollste Mantra von der Emma. Die Emma ist eine 76-jährige Bäuerin, die ich in der Schweiz kennengelernt habe. Coolste Socke überhaupt. Und die hatte mir mal gesagt, als sie Panik hatte, weil die Käserei nicht so einfach sauber zu kriegen war und die hatte dann Schiss, dass sie mir hier die Milch kontaminiere und irgendwie nicht ordentlichen Käse machen kann. Und da hat sie mir nur ausgelacht und meinte so, ach, das hat immer noch Käse ergeben. Und das ist tatsächlich so, also wenn man sie mal an die Arbeit macht, um Milch zu verwandeln, es wird immer was Quark-Käseartiges rauskommen. Die Kunst liegt dann eben darin, rauszufinden, was muss ich denn machen, damit dieses und jenes rauskommt. Aber ich finde, das ist eine sehr beruhigende Einstellung, die mir die Emma eingeflüstert hat und die würde ja allen Zuhörerinnen gerne mit auf den Weg geben.
Ja, klasse. Ja, eine aufregende Reise, die du bis jetzt hinter dir hast in deinem Lebenslauf und auch so schön, dass du deine Erfahrungen weitergibst. Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt treffenderweise Käseglück. Viele Leute lieben Käse. Ich hoffe, wir haben die Zuhörerinnen und Zuhörer begeistern können dafür, sich vielleicht selber auch mal an die Herstellung zu machen. In deinem Buch gibst du viele Schritt-für-Schritt-Anleitungen und auch einen kleinen Einblick in deine Reise durch die unterschiedlichen Alpen. Ist das richtig?
Ja, genau. Also das war ein großes Vergnügen, dieses Buch zu machen. Da hatte mir der Löwenzahn Verlag angefragt. Und im Buch finden sich eben sowohl einige Texte und Geschichten, wo ich so ein paar Erfahrungen und Highlights aus meinem Almsommer erzählen darf, garniert mit ganz hübschen Fotos aus den Bergen. Und dann gibt es eben tatsächlich so eine ganz klare Einführung Schritt für Schritt, was so das Prinzip der Käseherstellung betrifft. Und dann gibt es über 40 Rezepte, wo man sie einfach mal ausprobieren kann.
Ja, und für alle, die sich nicht trauen, direkt selber loszulegen, gibt's natürlich deine Workshops. Da kann man sich informieren auf marlene-kellenreiter.at. Da stellst du regelmäßig die aktuellen Termine ein und auch Veranstaltungsorte. Ich glaube, du bist vorwiegend natürlich in Wien vertreten, aber hast auch ein Workshop-Angebot in Deutschland. Und jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, hast du dich schon vorbereitet auf deinen nächsten Almsommer? Hast du dir schon was ausgeguckt?
Ja, jetzt ist die heiße Phase, was so die Planung des nächsten Sommers angeht. Also jetzt bin ich gerade einfach tatsächlich viel am Recherchieren und gucken, was es denn nächstes Jahr werden wird. Und wir werden es sehen. Also ich schreibe ja dann immer mein Diary Made Diary, also mein Milchmädchen-Tagebuch mit Fotos und Texten, wo ich immer erzähle aus meinem jeweiligen Almsommer. Und das werden wir dann alle demnächst lesen können.
Ja, ich finde es total spannend, weil ich hatte mich damals auch für eine Alm in der Schweiz interessiert. Ich wollte das nach dem Abitur machen, weil meinen Eltern Australien nicht so ganz koscher vorgekommen ist. Das ist schon sehr lange her. Und dann habe ich überlegt, auf eine Alm zu gehen, allerdings auf eine Bewirtungsalm und auf die Kühe aufpassen, gar nicht die direkte Käseherstellung, sondern eher die Rinder hüten. Ja, habe mich dann doch für Hawaii und das Surfen entschieden. Aber gibt es da Webseiten oder wie bist du darauf aufmerksam geworden oder kanntest du schon da Alm?
Nee, ich war immer und ist tatsächlich ja das, wo jetzt gerade viel rumhängen, ist die Website zalp.ch, also zur Alp. Das ist so schweizweit quasi die größte Stellenbörse, wo man eben angefangen von so 3- bis 4-wöchigen Aushilfsjobs, wie ich es ganz von Anfang an gemacht hatte, bis hin zu Wirtschaft, wo so alle Stellen ausgeschrieben sind. Und darüber hatte ich bislang immer meine Stellen gefunden.
Es sind dann ganz viele unterschiedliche Leute, die dann zusammengewürfelt werden, auch viele aus der Stadt? Oder ist es schon so, dass viele das als Saisonarbeitsjob richtig sehen?
Also es sind die Elpler mit ihren Elpler-Seelen, ne, die ich da bislang kennengelernt habe und Quereinsteiger, ein bisschen wie ihr, also mit urbanem und ganz anderen Background, die dann mit Leidenschaft und Faszination über die Sommersaison was ganz anderes machen. Diesen Sommer hat die eine Ausnahme zu dieser Regel kennengelernt. Das war Oskar, der ist 19 Jahre, ist aus Südtirol und hatte bereits seinen, haltet euch fest, 7. Almsommer am Rücken. Also der hat irgendwie mit 12 gesagt, er möchte unbedingt auf die Alm gehen. Und der macht es mit kompletter Überzeugung und Leidenschaft, ja. Also ich möchte gerne auf eine Alm mal ohne Team. Ich war bislang immer in Teamkonstellationen irgendwo und habe da in den meisten Fällen auch großes Glück und immer mit tollen Leuten zusammengearbeitet. Aber dieses Jahr war ich dann mal wo eine Woche schon alleine hoch oben auf der Voralm, wo ich zuerst riesig Respekt davor hatte und mir dachte, oh Gott, keine Ahnung, wie es mir da gehen wird. Und dann ging es mir ab Tag 3 so gut. Oh, ich würde einfach ganz gern den ganzen Sommer so weitermachen. Ich und das Handwerk und die Natur und vielleicht dann und wann irgendwie Besuch. Ja, und jetzt bin ich gerade eben nächsten Sommer auf der Suche nach einer Stelle, wo ich alleine herumwursteln kann.
Ja, schön. Super. Ja, dann wünsche ich dir eine schöne Winterpause, dass du Kraft tanken kannst. Bedanke mich für die tollen Einblicke, für das tolle Gespräch heute mit dir.
Ich sag danke. War sehr schön, mich mit dir zu unterhalten und kurz wieder so reinzutauchen in das Feeling, ne?
Ja, dann.
Schönen Tag euch. Tschüss.
Ciao. Und Winterpause ist eigentlich auch unser Stichwort, auch unser Podcast geht in eine kleine Winterpause, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich wünsche Ihnen besinnliche Feiertage und einen schönen Jahreswechsel. Das Podcast-Team meldet sich am 4. Februar mit frischen Folgen wieder zurück und bis dahin bleiben Sie bewusst.